Hallo und herzlich willkommen bei Mord auf Ex. Mein Name ist Leonie Bartsch.
Und mein Name ist Lynn Schütze. Das ist der Podcast Mord auf Ex. Und das hier ist eine Folge, die heute etwas anders ist als sonst. Wie ihr vielleicht wisst, erzählen wir hier die Geschichten hinter wahren Verbrechen.
Und das sind Geschichten, die uns oft sprachlos zurücklassen. Aber bei all der Grausamkeit können uns die Geschichten auch Mut geben. Nämlich dann, wenn die Gesellschaft aus ihnen etwas lernt, ihr Strafsystem überarbeitet, neue Gesetze schafft oder zum Beispiel in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen etwas verändert.
Verbrechen gibt es leider trotzdem weiterhin. Sie existieren schon seit Beginn der Menschheit. Und leider tendiert Geschichte auch dazu, sich zu wiederholen.
Menschen vergessen den Schmerz, das Leid der vorherigen Generation und die Lehren der Vergangenheit. Deswegen finden wir es auch wichtig, darüber zu sprechen, Geschichten zu erzählen, in denen deutlich wird, warum wir Verbrecher nie feiern sollten, warum der Hass nie gewinnen darf und warum das Gedenken an die Opfer so wichtig ist.
Es gibt Verbrechen aus unserer Vergangenheit, die sind so groß und so grausam, dass wir bisher das Gefühl hatten, der Rahmen unseres Podcasts sei dafür nicht der richtige. Andererseits finden wir es jetzt wichtiger denn je, dass wir gerade diese Verbrechen nicht vergessen.
Heute sprechen wir über die NS-Verbrechen. Nicht über alle, das können wir hier in einer einzigen Folge ja nicht erzählen, sondern wir konzentrieren uns auf eine Geschichte.
In dieser Geschichte begleiten wir zwei Menschen, die diese Verbrechen erleben mussten.
Wir erzählen die Geschichte von Eva Moses Kohr und ihrer Schwester Miriam.
Denn Eva hat ein Buch geschrieben, das uns nicht mehr losgelassen hat. Es heißt, ich habe den Todesengel überlebt. Wir sprechen heute auch über diesen Mann, der als Todesengel von Auschwitz in die Geschichte einging. Es ist der Auschwitz-Arzt Josef Mengele. Vorab muss man vielleicht auch kurz sagen, Mengele war längst nicht der einzige Arzt, der während der NS-Zeit seine Stellung als Arzt missbraucht hat und wirklich für ganz schlimme Dinge genutzt hat. Wir können aber natürlich hier nicht alle Geschichten erzählen in dieser Folge. Die Taten waren kein isoliertes Verbrechen, sondern Teil eines Systems, das von vielen Menschen ermöglicht, mitgetragen und auch ausgeführt wurde. Es gab Mitläufer, es gab Profiteure. Und Erinnerungskultur ist so wichtig für uns, weil sie beides leistet. Sie zeigt, wie das System funktioniert und verdeutlicht gleichzeitig auch, dass es Menschen waren, die diese Verbrechen begangen haben. Wir finden es nämlich gerade jetzt wichtig, über die NS-Verbrechen zu sprechen. Eine aktuelle Studie zeigt zum Beispiel, dass viele junge Menschen noch wenig über den Holocaust wissen. Die Geschichte wirkt für sie weit weg, ungreifbar. Doch genau darin liegt die Gefahr. Erinnerung ist der Schlüssel, um zu verhindern, dass sich Geschichte wiederholt.
Und deswegen wollen wir diese Plattform, unseren Podcast, unsere Reichweite nutzen, um deutlich zu machen, Geschichte darf sich nicht wiederholen. Niemals.
Wir haben sehr lange überlegt, wie wir diese Folge gestalten und uns dann dazu entschlossen, sie zu dritt zu erzählen. Also ich erzähle euch die heutige Geschichte. Leo übernimmt dann die historischen Einordnungen, die wir in Zusammenarbeit mit der Stiftung für die ermordeten Juden Europas erarbeitet haben. Und als drittes erzählt heute der Autor Rainer Engelmann. Er schreibt Bücher über die NS-Vergangenheit und Verbrechen. Er hat mehrere Bücher mit Zeitzeugen zusammen verfasst und setzt sich seit vielen Jahren für die Erinnerungskultur ein. Für seine Arbeit hat er 2023 das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten.
Und parallel arbeiten wir auf unseren Social-Media-Kanälen zusammen mit Susanne Siegert. Susanne betreibt den Kanal keine.erinnerungskultur, auf dem sie über Nazi-Verbrechen aufklärt und Themen bespricht, die im Schulunterricht nicht besprochen werden. Sie hat für ihre Arbeit und ihren TikTok-Account den Grimme-Preis gewonnen. Und das zum Beginn der Folge. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an und wir möchten euch bitten, hört euch diese Folge an und wenn ihr das Gefühl habt, auch etwas verändern zu wollen, teilt sie auch gerne, gerade jetzt.
Die schweren Türen des Viehwaggons öffnen sich mit einem lauten Knall. Helles Licht dringt in den dunklen Raum und erhellt blasse Gesichter. Es ist noch früh am Morgen und die Sonne ist gerade erst aufgegangen. Klein und verloren steht mitten in der zusammengedrängten Masse die 10-jährige Eva. Ihre dunklen Haare hat ihre Mutter in zwei Zöpfe geflochten. Ihr sonst so herzliches Lächeln ist in den letzten Tagen verloren gegangen. Das Mädchen kneift die großen braunen Augen zusammen. Tagelang hat sie kein Tageslicht mehr gesehen. Es ist der Frühsommer 1944. 3 Tage lang war Eva in dem kleinen Viehwaggon gefangen. Der Zug ist durch kleine Dörfer, dunkle Wälder und über Ländergrenzen gefahren. Immer weiter weg hat er Eva und ihre Familie von ihrer Heimat Rumänien weggebracht. Eva drückt die Hand ihrer Zwillingsschwester Miriam fester. Die beiden kleinen Mädchen tragen rote Kleider. Sie sind identisch, genauso wie das Aussehen der beiden Schwestern. Doch der Stoff ist dünn. Die Kälte kriecht Eva die Beine hoch. Sie zittert. Mit den offenen Türen kommt jetzt das Chaos. Nach den fast unendlichen Tagen im engen Viehwaggon wollen die Menschen nur noch eins: hier raus. Sie drängen sich aus dem Wagen. Eva kann kaum gehen. In den letzten 3 Tagen hat sie weder etwas gegessen noch etwas getrunken. Sie dreht sich panisch um, sucht nach ihrem Vater, nach ihren beiden großen Schwestern. Doch die Menge um sie herum ist dicht. Menschen drängen, stolpern, schreien. Ihre Familie ist nirgends zu sehen. Panik steigt jetzt in Eva hoch. Ihre Kehle wird noch trockener, als sie eh schon ist. Und auf einmal stoppen die Menschen, die um Eva herumlaufen. Denn draußen vor dem Wagen stehen Männer in schwarzen Uniformen mit eiskalten Blicken. Einige von ihnen haben Hunde dabei. Diese bäumen sich auf, fletschen die Zähne. Die Soldaten treiben die Menschen rücksichtslos aus den Waggons. Sie schlagen sie mit den Gewehrkolben. Sie brüllen Befehle in einer Sprache, die Eva nicht ganz versteht. Eva hat schreckliche Angst. Vor den fremden Männern in den Uniformen und vor den Hunden und ihren scharfen Zähnen. Sie kämpft gegen die Tränen. Sie will nicht weinen. Nicht jetzt. Sie wird weiter nach vorne gedrängt, aus dem Zug heraus, hinunter auf den kalten, harten Boden. Mit aller Kraft hält sie die vor Angst klatschnasse Hand ihrer Zwillingsschwester Miriam fest. Sie darf sie nicht auch noch verlieren. Da entdeckt sie sie, ihre Mama. Schnell greift sie ein Stück des Kleides der Mutter und hält es fest. Draußen blickt sich Eva um. Überall um sie herum sind Stacheldraht, Zäune, Wachtürme und kaltes Grau. Es riecht nach Rauch. Eva hört das Geschrei der fremden Männer. Sie sieht die Angst und Panik, auch im Gesicht ihrer Mutter. Leise flüstert die Mutter dem Vater zu. Wo sind wir? Das hier ist nicht Ungarn, oder? Doch Evas Vater schüttelt den Kopf. Niedergeschlagen, sagt er. Nein, wir sind in Deutschland. Die Familie steht auf der Rampe des Konzentrationslagers Auschwitz. Eva und ihre Eltern haben schon von den Konzentrationslagern gehört, in die Jüdinnen und Juden gebracht werden. Genauso wie sie nun. Die Familie wurde, zusammen mit hunderten weiteren Menschen, in das von Hitler besetzte Polen gebracht. Die SS-Soldaten beginnen jetzt, die Menschen aufzuteilen. Sie schubsen und stoßen die Familien auseinander. Eva und ihre Schwester werden von ihrem Vater getrennt. Ihre Mutter schafft es gerade noch, bei ihnen zu bleiben. Ein großer SS-Offizier geht jetzt die Reihen ab. Seine Stimme durchdringt das Chaos um sie herum. »Zwillinge, Zwillinge«, fragt er brüllend auf Deutsch. Vor Eva und Miriam bleibt er stehen. Evas Mutter schaut den Soldaten an. Ihre Augen flehen den Mann an. Mit zitternder Stimme fragt sie den SS-Mann. »Ist das gut?« Er nickt. Und so antwortet Evas Mutter, »Ja, sie sind Zwillinge.« Der Offizier greift jetzt nach Eva und Miriam und zerrt sie weg. Weg von ihrer Mutter, weg von ihren Schwestern und ihrem Vater. Eva sieht, wie ihre Mutter in Tränen ausbricht. »Mama, Mama«, schreit sie immer wieder. Doch vergeblich. Ein Soldat hält Evas Mutter fest, die versucht, ihren Kindern hinterherzurennen. Aber sie hat keine Chance. Sie streckt die Arme aus. Es ist ein letzter, verzweifelter Versuch, ihre Töchter doch noch festzuhalten. Sie zurückzuholen. Doch Evas Mutter greift nur in die Leere. Eva schließt die Augen. Sie versucht, sich irgendwie abzulenken, diesem Höllenort zu entfliehen. Zumindest in ihren Gedanken. Eva denkt an zu Hause, an das kleine Dorf Porz mitten in Transsilvanien. an die Berge, die wunderschöne Landschaft und die Wiesen voller Blumen. An den Bauernhof ihrer Eltern, wo die Familie Mais, Bohnen und Kartoffeln anbaut. An den Garten, in dem zahlreiche Obstbäume stehen. Hier sitzt Eva am liebsten im Schatten der Blätter und hört dem Summen der Bienen und dem sanften Rascheln der Blätter zu. Sie liebt es, das frische Obst, die Pfirsiche und Äpfel von den Bäumen zu pflücken. Aus den Kirschen machen sie und Miriam Ohrringe. Die beiden sind schon immer unzertrennlich. Sie spielen und sie lachen und sie sehen sich so ähnlich, dass selbst Verwandte die beiden kaum auseinanderhalten können. Daraus machen die beiden sich gern einen Spaß. Eva denkt an ihre Mutter, die es liebt, die Mädchen gleich zu kleiden und zu frisieren. Mit bunten Kleidern und passenden Schleifen im Haar. Wie sehr wünscht sich Eva nach Hause zurück, zusammen mit ihrer Familie. Sie versteht nicht, warum diese Menschen sie so hassen. Und sie versteht auch nicht, was gerade in Europa passiert.
Nach dem Ersten Weltkrieg ist die deutsche Gesellschaft tief gespalten und das Land in einer Krise. Arbeitslosigkeit, Inflation, Armut und politische Unsicherheit – all das gehört zum Alltag. Die Regierung wechselt in dieser Zeit ständig. In 14 Jahren Weimarer Republik stehen 13 verschiedene Reichskanzler an der Regierungsspitze. In der Not wenden sich viele Menschen radikalen Parteien zu. Die Nationalsozialistische Arbeiterpartei, NSDAP, unter der Führung von Adolf Hitler, nutzt genau diese Ängste der Menschen aus und verspricht eine, Zitat, nationale Wiedergeburt. In anderen Worten, Arbeitsplätze, Sicherheit und eine starke, geeinte Nation. Die NSDAP behauptet, das Land werde von, Zitat, Volksfeinden unterwandert, die an allem schuld seien. Und wer sind diese Volksfeinde? Sie machen Juden, aber auch politische Gegner wie Kommunisten und Andersdenkende zu Sündenböcken. Am Anfang wirkt ihr Programm für viele der Wählerinnen und Wähler wie eine berechtigte Protestbewegung gegen das Establishment. Bei der Reichstagswahl am 31. Juli 1932 erhält die NSDAP mit 37,4% die meisten Stimmen. Hitler wird am 30. Januar 1933 von Reichspräsident Paul von Hindenburg zum neuen Reichskanzler ernannt, die sogenannte Machtergreifung. Innerhalb weniger Monate zerstört Hitler die Demokratie, beschneidet Grundrechte der Bürger, schüchtert die politische Opposition ein und errichtet eine totalitäre Diktatur. 1939 greift das Deutsche Reich dann Polen an, der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Im Frühjahr 1940 ordnet Heinrich Himmler die Errichtung eines Konzentrationslagers in Auschwitz an. Gemeinsam mit dem für die Konzentrationslager zuständigen Richard Glücks und dem späteren Lagerkommandanten Rudolf Höss wählt er eine ehemalige polnische Kaserne als Standort aus. Das damals als Stammlager Auschwitz bzw. Auschwitz I bekannte Lager ist ursprünglich für 10.000 Häftlinge konzipiert. Deutsche, in Anführungsstrichen, Berufsverbrecher und polnische politische Gefangene gehören hier zu den ersten Inhaftierten. Der Bau und die Erweiterung des Lagers werden unter Zwangsarbeit von Häftlingen durchgeführt, darunter auch jüdische Männer aus der Umgebung, die von den Besetzern zur Arbeit gezwungen werden. Über 6 Millionen Juden, Hunderttausende Sinti und Roma, politische Gegner, Menschen mit Behinderung, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, Widerstandskämpfer und Millionen sowjetische Kriegsgefangene werden von den Nazis umgebracht. Ein Massenmord, ausgeführt durch Nationalsozialisten. In den Jahren nach dem Ausbruch des Krieges verbünden sich mehrere europäische Staaten mit Hitler, darunter auch Ungarn. Ungarn beteiligt sich aktiv am Zweiten Weltkrieg. Als Deutschland dann Ungarn im März 1944 besetzt, beginnen die Nazis mit der systematischen Deportation von Jüdinnen und Juden aus Ungarn sowie aus Rumänien, der Slowakei und Serbien nach Auschwitz. Innerhalb weniger Monate werden über 500.000 Menschen in Vernichtungslager verschleppt, die meisten von ihnen ermordet.
1940, als Eva 6 Jahre alt ist, macht sich die ungarische Besatzung Nordtranssilvaniens auch in Evas Heimatort bemerkbar. Wie wir gerade gehört haben, hat sich Ungarn mit Nazi-Deutschland verbündet und übernimmt jetzt auch zunehmend Elemente der nationalsozialistischen Ideologie. Durch die Besatzung von Evas Heimat wird nun auch dort Judenhass und Rassenwahn verbreitet. Zum Beispiel werden jüdische Unternehmen verstaatlicht oder an nichtjüdische Ungarn übergeben. Unter anderem dürfen Juden auch keine Ehen mehr mit Nichtjuden eingehen. In Evas Dorf leben rund 100 Familien. Ihre ist die einzige jüdische. Bald müssen sie den Davidstern tragen. Jeder soll sehen, dass sie Juden sind. Die Dorfbewohner beschimpfen, bespucken sie und wenden sich ab. Und auch in der Schule werden die Schwestern nun anders behandelt. Die Mitschüler beginnen sie zu schikanieren. Ihre Lehrer machen abfällige Bemerkungen. Jeden Tag wird es schlimmer. Neue Lehrer bringen neue Schulbücher mit hasserfüllten antisemitischen Karikaturen. Ihre neuen Mathematikaufgaben lauten jetzt zum Beispiel: Wenn du 5 Juden hast und 3 tötest, wie viele bleiben dann übrig? Genauso wie im Deutschen Reich wollen die neuen Machthaber in Evas Heimat ihre Ideologie bei der Jugend durchsetzen. Die Lage für Evas Familie verschlimmert sich jetzt noch weiter, als Ungarn im Frühjahr 1944 von den Deutschen besetzt wird. Hitler installiert eine Kooperationsregierung. Kurz darauf beginnt die Regierung mit der systematischen Verfolgung und Deportation von jüdischen Familien in Ungarn. Evas Vater beschließt, dass die Familie fliehen sollte. Er hat Gerüchte gehört, was in den besetzten Gebieten mit Juden passiert. Er will seine Töchter und seine Frau schützen. Aber in der Nacht, in der sie fliehen wollen, werden sie festgenommen. Sie werden in ein rumänisches Ghetto, ein Sammellager, gebracht. Gemeinsam mit etwa 7000 Jüdinnen und Juden leben sie hier ohne feste Häuser, mit kaum Wasser oder Essen. Im Mai wird die Familie in einem Zug nach Auschwitz deportiert. Eva und Miriam sind gerade mal 10 Jahre alt. Dort werden die Zwillinge nun von ihrer Familie getrennt. Der Soldat trägt die Schwestern weg von der Rampe. Eva sieht, wie die Gestalt ihrer Mutter immer kleiner in der Ferne wird. Der SS-Mann bringt sie in ein Gebäude. Hier wird ihnen befohlen, sich auszuziehen. Evas Zöpfe werden mit einer Schere abgeschnitten. Ein SS-Mann greift gewaltsam nach Evas Unterarm und tätowiert mit einer Nadel mit Tinte hinein. A7063. Miriam bekommt die nächste Nummer. A7064. In den Augen der Nazis sind sie keine Kinder, keine Menschen, nur Nummern. Eva sagt später: Ich wurde behandelt wie ein Niemand und ein Nichts. Ich war nur eine Masse von Zellen, die untersucht werden sollte. Die Soldaten bringen sie in Baracken in das Kinderlager von Auschwitz. Ein länglicher Bau, in dem es nichts gibt als ein paar Pritschen mit Heumatratzen und Ungeziefer. Eva und Miriam bekommen jetzt etwas Essen. Ein Stückchen dunkles Brot mit einer ungenießbaren Brühe. Als sie in der Nacht auf der Pritsche liegen, muss Eva auf die Toilette. Auf dem Weg sieht sie in eine Ecke und schreckt zurück. Dort liegen die Körper von 3 Kindern. Einfach hingeworfen und liegen gelassen. Eva versteht in diesem Moment: An diesem Ort gibt es keine Menschlichkeit. Die Nazis haben kein Mitleid. Egal was passiert, sie muss kämpfen. Kämpfen ums Überleben und kämpfen für ihre Zwillingsschwester Miriam. Morgens werden die Mädchen jetzt durch laute Rufe geweckt. Es folgt der Appell, bei dem sie stillstehen müssen und durchgezählt werden. Danach müssen sie nach draußen, zum Arbeiten. Die anderen Mädchen und Jungen erzählen Eva von den Gaskammern. Eva und Miriam müssen tagsüber die Leichen aus den Kammern tragen. Bei jedem Körper hoffen sie, dass es nicht ihre Eltern oder Schwestern sind. Sie wissen es nicht, aber wahrscheinlich wurde ihre Familie direkt nach der Trennung an der Rampe in eine Gaskammer gebracht und ermordet. Wären sie keine Zwillinge, hätten die Nazis Eva und Miriam vermutlich auch in die Gaskammer gebracht. Dass das nicht passiert, liegt an einem Mann. Ein Mann, der sich bewusst dafür entschieden hat, an diesen Ort des Todes zu kommen. Er will hier Karriere machen. Es ist der Arzt Josef Mengele. Sein Beruf sollte es eigentlich sein, Menschen zu helfen. Aber Josef Mengele rettet keine Leben. Er zerstört sie. Mengele spielt gerne Gott. Lachend und pfeifend steht er an der Rampe von Auschwitz, wo die Gefangenen ankommen. Mit seinem Kommandostab zeigt er entweder nach links, zum Tod, oder nach rechts, zum Leben im Arbeitslager. Eine kurze Bewegung seiner Hand. Das reicht, um ein Leben zu nehmen. Jedes Zwillingspaar lässt Mengele zu sich bringen. Mengele will herausfinden, wie er blonde, blauäugige Babys in großer Zahl erschaffen kann und somit die arische Rasse verbessern kann. So will er seinem Führer helfen. Er ist besessen davon, wie er Gene verändern kann. Vor allem eineigige Zwillinge wie Eva und Miriam findet er spannend. Er hofft, durch Experimente an ihnen genetische Unterschiede und Erbkrankheiten besser verstehen zu können. Und dafür braucht er Versuchskaninchen. Menschen, mit denen er tun darf, was er will. Und Eva und Miriam sind jetzt zwei davon. Wer war Josef Mengele aber eigentlich? Genau das ordnet uns Rainer Engelmann jetzt noch einmal ein.
Mengele war ganz sicher ein Sadist. Es hat ihm große Freude bereitet, Kinder aus den Baracken zu holen, in seine Versuchsbaracke bringen zu lassen und sie dort zu behandeln. Viele Dinge, die er gemacht hat, Operationen, die er durchgeführt hat, hat er in aller Regel ohne Betäubung durchgeführt. Und die Kinder haben fürchterlich geschrien, geweint. Und er hat sich nicht daran gestört, hat nicht innegehalten, nicht nachgedacht, ob er sie lieber betäuben solle, oder er hat einfach weitergemacht. Er war also ein ausgesprochener Sadist. Den Kindern gegenüber, wenn er sie in seinem Versuchslabor hatte, war er sehr grausam gegenüber. Aber wenn er Kinder in den Kinderbaracken aufgesucht hat, viele Kinder haben ausgesagt, er sei ein ganz netter Onkel gewesen, habe oft Schokolade mitgebracht, habe sie mit Schokolade gefüttert, habe ihn über den Kopf gestreichelt. Das sei also alles zunächst einmal sehr harmlos gewesen. Nur, sie wussten genau, wenn ein Kind rausgenommen wird oder mehrere Kinder rausgenommen werden, dann wird es ihnen nicht gut gehen. Sie werden also nicht nochmal so zurückkommen, wie sie weggegangen sind.
Wie wird ein Mensch so? Und wie ist Mengele eigentlich aufgewachsen? Auch das hat uns Rainer Engelmann erzählt.
Josef Mengele wurde in eine wohlhabende Familie hineingeboren. Die Eltern waren Produzenten von Landmaschinen, die auch zum Teil heute noch auf dem Markt erhältlich sind. Nach dem Abitur studierte er an verschiedenen Universitäten in Deutschland zunächst Medizin, dann aber auch biologische Anthropologie, und bereits 1935 promovierte er in diesem Fach an der Universität in München. 1936 absolvierte Mengele ein medizinisches Staatsexamen, und während seines gesamten Studiums war er bereits ein großer Anhänger der Rassenlehre. Er war der festen Überzeugung, Deutsche heben sich biologisch von allen anderen Rassen ab. Er unterstützte ausdrücklich die Theorie und war auch, nachdem die Rassengesetze verabschiedet waren, an der Begutachtung von Menschen beteiligt, in denen festgestellt werden sollte, ob sie nun Deutsche waren oder einer anderen Rasse angehörten. Einer seiner Ziehväter in Gänsefüßchen war Ottmar Freiherr von Verschuhe, ein Wissenschaftler, der Mengele ganz stark förderte und bei dem Mengele auch promovierte. Mengele hat sich, nachdem er an der Front war, freiwillig nach Auschwitz gemeldet. Wahrscheinlich war auch sein Ziehvater von der Universität, Herr Verschuhe, daran beteiligt. Man war der Meinung, dass man in Auschwitz genügend menschliches Versuchsmaterial vorfinden würde. Menschen, an denen eben entsprechende Versuche gemacht werden können, die man außerhalb von Auschwitz nicht finden würde.
In Auschwitz führt Josef Mengele eine Vielzahl von Experimenten an Häftlingen durch. Besonders betroffen sind Zwillinge, Schwangere, Sinti und Roma und Menschen mit körperlichen Besonderheiten.
An welchen Versuchen war Mengele nun beteiligt oder welche Versuche hat er maßgeblich vorangetrieben? Das waren einmal Tests von Methoden zur Massensterilisation, jüdische Frauen, aber auch Sinti- und Roma-Frauen, die noch im gebärfähigen Alter waren, sollten nicht sofort getötet werden, sondern man war der Meinung, man kann sie, bis sie tot sind, auch noch zum Arbeiten einsetzen. Eine zweite Sache, die Mengele sehr oft durchgeführt hat, war das Zufügen von irgendwelchen Wunden, die mit Krankheitserregern infiziert wurden. mit diesem Infizieren der Wunden sollten Behandlungsmethoden ausprobiert werden und Nebenwirkungen erforscht. Meist endeten diese Forschungen aber tödlich. Weiterhin war er an der Mordung von Menschen beteiligt, hat sie anschließend seziert und dem Anthropologischen Forschungszentrum in Berlin, dem Kaiser-Wilhelm-Institut, zur Verfügung gestellt. Dazu gehörten Organe, Skelette, einzelne Körperteile und so weiter. Und diese Teile, die man aus Auschwitz dann dorthin geschickt hat, wurden in Berlin an diesem Forschungsinstitut für weitere Forschungszwecke verwendet. Mengele wollte insbesondere an seinen Forschungsarbeiten an Zwillingen herausfinden, ob es für eine arische Frau möglich war, Zwillinge oder gar Drillinge ohne Fehler zu gebären. Dafür führte er Experimente an Tausenden von nicht-arischen Zwillingen durch. Nach unterschiedlichen Quellen gingen zwischen 450 und mehr als 1500 Paare durch seine Hände. Etwa 300 von ihnen haben überlebt. Eine Methode, die Josef Mengele bei der Zwillingsforschung angewendet hat, war die, er wollte herausfinden, ob die Kinder tatsächlich nach seiner Behandlung arisch aussehen könnten. Und zum arischen Aussehen gehörten unbedingt auch blaue Augen. Er hat also Kindern, die nicht blauäugig waren, eine Flüssigkeit in die Augäpfel injiziert und hat dadurch versucht, die Kinder blauäugig hinzubekommen. Diese Injektionen waren entsetzlich schmerzhaft, es haben sich Infektionen gebildet, einige Kinder sind sogar erblindet. Erfolge, die waren doch nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Die Kinder sind oftmals daran gestorben, aber es gab keine Chance, dass diese Blauäugigkeit jetzt an die nachfolgenden Generationen vererbt werden könnte. Eine andere Sache war, er hat den Kindern unendlich viel Blut abgenommen, um das Blut zu untersuchen, hat das Blut von einem Zwillingskind dem nächsten injiziert, um zu gucken, ob die darauf reagieren in irgendeiner Form. Die Kinder, die ihm zur Forschung zur Verfügung standen, wurden ganz fürchterlich von ihm gequält. Es gibt Zeugenaussagen, wonach Kinder an den Armen, an Beinen, am ganzen Körper mit Nadeln besteckt waren. Das sehr schmerzhaft war, dieses Vorgehen. Eine Zeugin, die bei Mengele überlebt hat und auch ein Geschwisterkind gesehen hat, wie es ihm ergangen, hat ausgesagt, dass das Geschwisterkind den ganzen Kopf verbunden hatte, weil Mengele überall am Kopf fast jeden Quadratzentimeter mit Nadeln gespickt hatte.
Mengels Grausamkeit kennt keine Grenzen. Er infiziert Kinder absichtlich mit Krankheiten, setzt Häftlinge extremer Kälte aus, infiziert schwangere Frauen mit Typhus, lässt neugeborene Babys verhungern und näht sogar einmal Zwillinge Rücken an Rücken zusammen, um siamesische Zwillinge zu erschaffen. Die Wunden entzünden sich, die Kinder sterben unter schweren Schmerzen. Bei seinen Experimenten hat Mengele aber kein Mitleid, obwohl seine Opfer zum Großteil Kinder sind. Das erste Mal sieht Eva den 33-jährigen Arzt an ihrem ersten Morgen in Auschwitz. Mengele hat hohe Wangenknochen, gestriegelte dunkle Haare, braune Augen und eine Zahnlücke. Er befiehlt den Schwestern von den Baracken in Birkenau zu den Laboren in Auschwitz zu laufen. Das Lager Auschwitz ist aufgeteilt. Es gibt das sogenannte Stammlager, eine ehemalige Kaserne, in der die ersten Gaskammern gebaut wurden. Hier befindet sich das Tor mit der Aufschrift Arbeit macht frei und die Labore der Ärzte. Einige Kilometer entfernt befindet sich das riesige Lager, Auschwitz II, Birkenau, das sogenannte Vernichtungslager, das 1941 gebaut wurde. Hier liegt die Rampe, an der die Deportationszüge ankommen, zahlreiche Baracken und die größeren Gaskammern. Im Labor müssen sich Eva und Miriam jetzt ausziehen und sie werden vermessen. Dies wird zu einer Routine. Montags, mittwochs und freitags kommen sie ins Labor. Teilweise sitzt Eva stundenlang nackt da, während die Ärzte Millimeter für Millimeter ihren Körper vermessen und dann mit den Messungen ihrer Zwillingsschwester vergleichen und dann mit Tabellen. Eva empfindet diese Experimente als unglaublich erniedrigend. Später sagt sie, es fiel mir schwer, mich damit abzufinden, dass ich wie ein Niemand und ein Nichts behandelt wurde. nur eine Masse von Zellen, die untersucht werden sollte. Am Abend der ersten Vermessung kommt Eva in die Baracke zurück, wo Dunkelheit, Kälte, Hunger und Ratten auf sie warten. Die Schwestern kuscheln sich aneinander. So wird ihnen wenigstens etwas warm. Miriam und Eva geben sich ein Versprechen. Sie werden zusammenbleiben, egal was passiert. Eva hasst die Spritzen. Trotzdem beißt sie die Zähne zusammen und zählt in ihrem Kopf, bis sie vorbei sind. Sie kann kaum hingucken, wenn die Flüssigkeit in ihren Armen läuft. Nach einer Spritze, die Eva im Juli 1944 bekommt, wird sie sehr krank. Sie hat hohes Fieber, Schmerzen und überall rote Flecken am ganzen Körper. Dazu kommen Schweißausbrüche und sie kann sich kaum bewegen. Nur mit aller Kraft übersteht sie den Morgenappell. Die Ärzte helfen ihr nicht. Sie messen nur ihre Temperatur und dokumentieren ihre Werte und verabreichen ihr noch mehr Spritzen. Von Tag zu Tag geht es Eva schlechter. So schlecht, dass die Schwestern nun zum ersten Mal getrennt werden. Eva kommt auf die Krankenstation. Hier bekommt sie kaum noch Essen. Mengele kommt morgens und abends hinein, schaut ihr beim Sterben zu. Er steht vor ihrem Bett. Sie hört, wie er sagt, bald wird sie tot sein. Er stellt die Prognose, dass sie nur noch wenige Wochen zu leben hat. Jeden Abend weiß Eva nicht, ob sie am nächsten Tag aufwachen wird. Doch Eva darf nicht aufgeben. Sie muss überleben. Für Miriam. Denn wenn ein Zwilling stirbt, tötet Mengele auch den zweiten, damit er beide Leichen untersuchen kann. Rainer Engelmann kannte Eva persönlich. Er hat mit ihr über ihre Erfahrung gesprochen.
Eva hat mir, als wir uns getroffen haben, auch darüber gesprochen, dass an ihr Experimente durchgeführt wurden. Experimente nicht nur an ihr, sondern auch an ihre Zwillingsschwester Miriam. Sie sagte, sie habe Injektionen bekommen, sie habe Nadeln, hat man ihr in den Körper gesteckt. Auch ihrer Schwester Miriam. Und es sei alles sehr, sehr schmerzhaft gewesen. Eva hatte in Erinnerung, dass sie irgendwann sehr, sehr krank wurde, nachdem sie von Mengele eine Injektion bekam. Aber sie hatte einen ganz starken Willen, einen ganz starken Überlebenswillen. Sie hat gewusst, wenn sie hier stirbt, dann wird Mengele auch ihre Zwillingsschwester Miriam ermorden. Und das wollte sie auf jeden Fall verhindern. Deswegen hat sie, als sie dann schon fast so im Martyrium lag, in irgendeiner Baracke, sich nachts aufgerafft, ist irgendwohin zu einem Waschbecken, hat dort Wasser getrunken, hat dann versucht, nochmal irgendwie zu Kräften zu kommen. Und Mengele, wenn er sie in den ersten Tagen gesehen hat, wie sie immer schwächer wurde, hat er zu ihr gesagt, naja, die stirbt bald, die wird nicht mehr lange leben. Aber Eva hat es mitbekommen und sich dagegen gewehrt, sich dagegen gestemmt mit all ihren zur Verfügung stehenden Kräften und sie wollte überleben.
Eva kämpft weiter gegen den Tod, gegen Mengele. Jede Nacht robbt sie über den Boden, schleppt sich zu einem Wasserhahn und trinkt. Wie durch ein Wunder erholt sich ihr Körper und sie wird 2 Wochen später in die Baracke zurückgeschickt. Eva freut sich riesig, ihre Schwester wiederzusehen. Doch Miriam ist irgendwie anders. Sie wirkt fremd, teilnahmslos. Regungslos sitzt sie auf ihrem Bett und schweigt. Etwas in ihrem Blick ist verloren. Eva spürt, dass etwas nicht stimmt. »Was ist los?«, fragt sie. »Was ist los, Miriam?« »Nichts«, sagt Miriam. »Lass mich, ich kann nicht drüber sprechen.« Eva sieht den Schmerz in den Augen ihrer Schwester. Erst später wird Eva erfahren, was genau passiert ist.
Eva und natürlich auch Miriam haben dann irgendwann herausgefunden, was Mengele ihr tatsächlich injiziert hat. Sie wussten natürlich nicht den Wirkstoff, aber sie haben festgestellt, dass Miriams Niere nicht mehr gewachsen ist. Es war also irgendeine Injektion zum Wachstumsstopp der Niere.
Zu dem Zeitpunkt jetzt wissen Miriam und Eva aber noch nicht, warum es Miriam so schlecht geht. In all dem Grauen geben sich die Schwestern trotzdem gegenseitig Halt. Miriam verzichtet zum Beispiel 1 Woche lang auf ihre Brotration, damit Eva wieder zu Kräften kommt. Als es Eva besser geht, kümmert sie sich um Miriam. Sie meldet sich freiwillig für die Essensausgabe in der Küche. Hier steckt sie immer wieder Kartoffeln ein. Ein Verbrechen in den Augen der Nazis, das, wenn es entdeckt werden würde, zum sicheren Tod führt. Nachts kochen die Mädchen die Kartoffeln jetzt heimlich in ihren Baracken. Und so kommt Miriam langsam wieder zu Kräften. Die Zwillinge sind nun seit gut einem halben Jahr in Auschwitz. Es ist Herbst. In den Baracken wird es immer kälter. An einem Tag hört Eva ein dumpfes Dröhnen. Sie sieht Flugzeuge, die über das Land fliegen. Diese bombardieren Kommandostellen und Produktionsstätten der Nationalsozialisten. Und auch in Auschwitz wächst der Widerstand.
Am 7. Oktober 1944 gibt es einen Aufstand der Häftlinge des Sonderkommandos, also Gefangene, die gezwungen sind, in den Krematorien zu arbeiten. Sie rebellieren gegen die SS. Einzelne Häftlinge sollen, so will es die SS, in einer nahegelegenen Stadt Aufräumarbeiten durchführen. Niemand meldet sich. Stattdessen tritt ein Gefangener hervor und schlägt einen SS-Mann mit einem Hammer nieder. Auch andere Häftlinge greifen die SS-Männer mit Äxten, Stöcken und Steinen an. Ihr Ziel ist es, ein Krematorium zu zerstören, um weitere Massenmorde zu verhindern und damit Menschenleben zu retten. Der Widerstand war geplant. Die Häftlinge haben sich mit einer Widerstandsgruppe im Stammlager Auschwitz I abgesprochen und sich heimlich Waffen und Sprengstoff beschafft. Außerdem dokumentieren sie die Verbrechen der SS. Sie machen heimlich Fotos, verfassen Notizen und vergraben Berichte in Aluminiumröhrchen. Die SS schlägt den Aufstand brutal nieder. 452 Häftlinge sterben, ebenso 3 SS-Männer. Trotzdem gelingt es den Aufständischen, das Krematorium 4 zu beschädigen, sodass es nicht mehr genutzt werden kann. Ab dem 18. Januar 1945 rückt die Rote Armee immer näher. Als absehbar ist, dass sie bald in der Nähe des Lagers sein werden, beginnen die Nazis mit der Evakuierung von Auschwitz. Die SS zwingt zehntausende Häftlinge, die noch einigermaßen bei Kräften sind, auf sogenannte Todesmärsche in Richtung Westen. In andere Konzentrationslager, weg von den Alliierten. Wer zu schwach oder krank ist, bleibt im Lager zurück.
Eva und Miriam können sich vor den Kontrollen und den Gewaltmärschen verstecken. Jeden Tag führen die SS-Offiziere jetzt Gefangene auf die Todesmärsche. Das Lager wird immer leerer. Die Zwillinge schaffen es aber, sich zu verstecken. Auch als die Nazis versuchen, hier alles zu vernichten. SS-Männer schießen jetzt mit Maschinengewehren in alle Richtungen. Einmal wird Eva nur knapp von einer Kugel verfehlt. Sie erleidet einen Schock und wird ohnmächtig. Als sie wieder aufwacht, liegt sie auf dem Boden. Sie blickt sich um. Überall um sie herum liegen tote Menschen. In der darauffolgenden Nacht sprengen die Nazis ein Krematorium und ein großes Gebäude. Tausende Menschen strömen durch den Rauch und die Flammen. Eva und Miriam halten sich an den Händen, während die Menschenmasse sie mitreißt. Inmitten des Chaos verliert Eva den Halt von Miriams Hand. Sie kann sie nirgends sehen. Voller Angst läuft sie von einem Gebäude zum nächsten, ruft Miriams Namen, fragt Menschen nach ihrer Schwester. Aber vergeblich. Völlig erschöpft taumelt sie irgendwann gegen eine Person und murmelt nur noch Entschuldigung, als sie merkt, wer da vor ihr steht. Miriam. In all dem Chaos haben die beiden Schwestern sich wiedergefunden. Die nächsten Tage harren Eva und Miriam zusammen mit anderen Zwillingspaaren in einer Kaserne aus. Mengele holt währenddessen Unterlagen aus seinem Labor. Aufzeichnung über die 3000 Zwillinge, an denen er Experimente durchgeführt hat. Dann steigt er in sein Auto, fährt davon und verschwindet.
Währenddessen verwischt die SS die Spuren des industriellen Massenmords in den Konzentrationslagern, so auch in Auschwitz. Dokumente werden vernichtet, Gebäude abgebrannt. In der Nacht vom 26. Januar 1945 wird das letzte Krematorium in Birkenau gesprengt. Am nächsten Tag erreicht die Rote Armee den Lagerkomplex und befreit knapp 6000 Häftlinge. Viele der zurückgebliebenen Häftlinge sterben in den ersten Tagen und Wochen nach der Befreiung von Auschwitz. Viele Kinder, darunter Eva und Miriam Moses, überleben.
Als die Schwestern die Soldaten der Alliierten erblicken, die auf Auschwitz zugehen, realisieren sie. Sie haben überlebt. Sie schauen sich an und jubeln. Kein Heil Dr. Mengele mehr. Keine Spritzen mehr in den Armen. Keine Hinrichtung mehr. Wir sind frei. Miriam und Eva haben es geschafft. Sie haben Auschwitz und Dr. Mengele überlebt. Später können sie zurück in ihre Heimat reisen. Als sie am Bahnhof ankommen, erkennt Eva jedes Detail, als wäre sie nie fort gewesen. Sie greift nach Miriams Hand und die beiden gehen Hand in Hand nach Hause. Die Obstbäume stehen noch genauso wie damals im Garten. Es ist, als hätte alles auf sie gewartet, geduldig und still. Aber die Idylle trügt, denn eins fehlt: die Rufe der Mutter, die Witze des Vaters, das Lachen der Schwestern. Das Haus ist leer. Das Leben, das Eva und Miriam einst hier hatten, gibt es nicht mehr. Die Nazis haben ihnen alles genommen, ihre ganze Familie. Alles, was Eva und Miriam bleibt, sind die Erinnerungen an ihre Eltern und an die beiden Schwestern. Sie wurden von den Nationalsozialisten ermordet, so wie 6 Millionen andere Juden. Eva und Miriam ziehen zu ihrer Tante. Sie wollen nicht mehr in dem alten Haus ohne ihre Familie wohnen. 5 Jahre später wandern sie nach Israel aus. In Israel lernt Eva später ihren Mann kennen. Die beiden heiraten und ziehen in die USA, gründen eine Familie, bekommen einen Sohn und eine Tochter. 30 Jahre lang spricht Eva nicht über das, was ihr passiert ist. Miriam stirbt im Jahr 1993 an den Folgen der Experimente, die Mengele an ihr durchgeführt hat. Die Schwestern haben nie erfahren, was in den Injektionen enthalten war. Rainer Engelmann sagt, dass diese Unwissenheit für die Betroffenen furchtbar war. Er hat auch mit Eva darüber gesprochen.
Also Eva hat ja da Jahre hinweg versucht herauszufinden, was man ihrer Schwester, insbesondere ihrer Schwester, injiziert hat, weil sie Angst hatte, sie würde nicht besonders alt werden oder würde an Krankheit, an den Folgen dieser Injektion sterben können. Und das ist ja dann vermutlich auch so passiert. Also ich denke, und Eva hat das auch ganz stark vermutet, dass ihre Schwester Miriam an den Folgen dieser Injektion verstorben ist.
Durch die Spritzen haben sich Miriams Nieren nicht weiterentwickelt. Später wird sie als erwachsene Person die Niere einer 10-Jährigen haben. Eva wird ihr ihre Niere spenden, aber auch das kann Miriam nicht retten. Sie stirbt später mit 59 Jahren. Wir haben Rainer Engelmann gefragt, was in diesen Spritzen enthalten war, die Mengele Eva, Miriam und vielen anderen Häftlingen verabreicht hat.
Also das ist immer noch ein ganz großes Geheimnis. Ich habe mit Eva sehr lange und ausführlich darüber gesprochen. Sie hat gesagt, sie hat alle möglichen Stellen angeschrieben, die etwas wissen könnten. Aber diese Informationen seien immer noch unter Verschluss. Und ich habe in der Zwischenzeit auch nichts gehört, dass diese Informationen jetzt der Öffentlichkeit preisgegeben würden, um herauszufinden, womit diese Menschen, die damals Kinder waren, injiziert wurden. Also das ist immer noch ein ganz großes Geheimnis. Diese Informationen wird es sicherlich irgendwo geben, in irgendwelchen Archiven werden diese Sachen lagern. Vielleicht weiß heute niemand, was dort in diesen Archiven im Einzelnen lagert, aber über viele Jahre ist es ganz bewusst geheim gehalten worden, weil in diesen Archiven auch Menschen gearbeitet haben, die sich damals in dieser Zeit mitschuldig gemacht haben. Und niemand wollte, dass da irgendetwas von bekannt wird, was da das etwas nach außen bringt, mit dem sie sich dann selbst auch in den Verdacht bringen könnten, sie schuldig gemacht zu haben. Mittlerweile ist es möglicherweise auch auf politischer Ebene in den Hintergrund getreten, weil man denkt, es gibt vielleicht wichtigere Dinge, die man bearbeiten muss. Also es ist nicht irgendwie jetzt so forciert worden, dass man sagt, wir wissen jetzt genau, mit welchen Mitteln die Kinder injiziert wurden und welche Konsequenzen das hatte für die Betroffenen.
Josef Mengele wird 1945 von US-Truppen gefangen genommen, aber als Kriegsverbrecher nicht erkannt und freigelassen. Er taucht unter und lebt unter falscher Identität in Deutschland. 1949 gelingt ihm die Flucht nach Argentinien, wo er zunächst unbehelligt lebt. Als die internationale Fahndung 1959 dann intensiver wird, flieht er über Paraguay nach Brasilien, wo er sich dann versteckt hält. Trotz mehrerer Fahndungsversuche wird er nie gefasst. 20 Jahre später, 1979, stirbt er in Brasilien bei einem Schlaganfall im Meer. 6 Jahre später wird sein Grab exhumiert und DNA-Tests bestätigen dann 1992 endgültig seine Identität.
Irgendwann beginnt Eva doch öffentlich über ihre Erlebnisse in Auschwitz zu sprechen. Wir hören einmal in ein Interview rein, das sie 60 Minutes Australia gegeben hat. Hier spricht sie über Mengele.
He wanted to play God. He wanted to find by trial and error how to create blue-eyed blondes, males or females in multiple numbers.
In diesem Beitrag spricht auch Miriam noch.
I think in this place, in this terrible place, it was very important that you are two together. Two sisters together. One keeps the other.
I was continuously fainting out of hunger even after I survived. That Miriam saved her bread for one whole week. Now, can you imagine what willpower does it take?
Because she was hungry anyway.
Sure, sure. To save and send the bread to me.
Eva ist vor 6 Jahren gestorben. Bis zu ihrem Tod hat sie sich dafür eingesetzt, dass die NS-Verbrechen nicht in Vergessenheit geraten. Damit so etwas nie wieder passiert. Wir haben Rainer Engelmann gefragt, wie war Eva als Person?
Sie war eine sehr klare, eine sehr offene Person. Sie hat sehr offen und sehr deutlich über ihre Situation gesprochen, über ihre Erfahrungen, die sie in Auschwitz gemacht hat. Sie hat darüber gesprochen, wie sie gelitten hat, wie ihre Schwester gelitten hat. Also all das, was sie erlebt hat in Auschwitz. Aber sie sagt, irgendwann kam bei ihr so eine Kehrtwendung. Sie hat lange Zeit darunter gelitten, dass es Menschen gab, die sie schuldig gemacht haben. Sie hat lange Zeit diese Menschen auch irgendwo angeklagt und verurteilt, aber irgendwo wollte sie auch so einen inneren Frieden mit diesen Menschen schließen. Und hat dann angefangen, Briefe zu schreiben und auch Menschen, die damals Täter waren, zu kontaktieren. Und hat gesagt, ich vergebe euch. Ich vergebe euch das, was ihr an mir und vielen anderen Menschen getan habt. Das ist, für Eva mag das vollkommen in Ordnung gewesen sein, weil sie gesagt hat, nur dadurch, dass ich diesen Menschen vergebe, dass ich diesen Hass nicht ständig in mir rumtragen muss und jedes Mal, wenn ich den Namen Mengele oder sonst irgendeinen Namen höre oder sage, ich Wutausbrüche bekomme, für sie war das befriedigend gewesen. Sie hat da drin eine Ruhe gefunden, dass sie sagen konnte, ich habe diesen Menschen vergeben.
Rainer Engelmann setzt sich seit vielen Jahren für die Erinnerungskultur ein. Nicht nur durch die Bücher, die er schreibt. Er geht auch an Schulen und spricht mit Schülern und Schülerinnen über die Vergangenheit.
Erinnerungskultur heißt für mich mehr als nur an die schlimmen Verbrechen von damals zu erinnern, das, was Schulen leisten. Also wenn ich heute in Schulen komme und sage, wir reden über diese Zeiten und fällt auf die Klappe bei den Schülern und dann sagt, haben wir doch alles schon 1000 Mal gemacht. Diese Schülerinnen und Schüler wissen unendlich viel über Fakten und Dinge, die passiert sind. Aber sie können sich nicht vorstellen, unter welchen Bedingungen Menschen damals gelebt haben in dieser Zeit, was sie überschlitten haben, aufgrund von Beschlüssen wie der Wannsee-Konferenz zum Beispiel oder was es bedeutet hat, aus der Familie geraubt zu werden oder was es bedeutet hat, einfach von der Straße weg verhaftet zu werden, nach Auschwitz zu kommen, um dort zu arbeiten. Einmal, weil sie Juden waren oder weil sie Polen waren, Sinti und Roma waren. Das sind Dinge, die Schülerinnen und Schüler oftmals nicht wissen, nicht kennen. Und wenn ich ihnen dann eine Biografie erzähle, die Biografie eines Überlebenden, dann fangen sie an zu begreifen. Und eine Schülerin kam irgendwann mal zu mir und sagte, zum ersten Mal habe ich begriffen und verstanden, was damals wirklich passiert ist. Und das ist das, was mir wichtig ist. Einzelschicksale erzählen, um anhand dieser Einzelschicksale deutlich zu machen, dass sich so etwas nicht nochmal wiederholen darf. Und versuche dann auch immer so den Bogen in die Gegenwart zu schlagen und sagen, wo gibt es heute Menschen, die benachteiligt sind, die ausgegrenzt sind. Und dann kommen wir ganz schnell zum Beispiel auf Geflüchtete. Und dann kommen viele Schüler manchmal so mit den Argumenten, die sie auch zu Hause, naja, es sind ja viel zu viele, müssen abgeschoben werden, was auch immer. Und wenn ich sie dann frage, was wisst ihr denn über diese Menschen, die hier hingekommen sind, die hier leben wollen, die hier Schutz suchen, dann müssen viele leider passen. Und auch da kann ich dann immer mit so einigen Beispielen aufwarten und sagen, also ein Beispiel bringe ich sehr, sehr häufig. Ich habe mal vor ein paar Jahren mit einem Geflüchteten aus Somalia gesprochen und eine Frage, die ich ihm gestellt habe, war die, warum er geflüchtet ist und wie seine Flucht war. Und da steht er vor mir und fängt an zu weinen. Und ich hatte ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich dachte, ich habe irgendwas falsch gemacht. Und er sagt, nein, du hast überhaupt nichts falsch gemacht. Im Gegenteil. Ich lebe jetzt schon 3 Jahre hier in Deutschland, habe eine Wohnung bekommen, habe Sprachkurse und spiele eine Fußballmannschaft, Fußball. Alles prima. Aber du bist der erste Mensch seit 3 Jahren, der mich danach fragt. Bislang hat sich niemand dafür interessiert, dass vor meinen Augen in Somalia mein älterer Bruder erschossen wurde. Niemand hat sich dafür interessiert, dass ich 3 Jahre auf der Flucht war. Und von diesen 3 Jahren saß ich 9 Monate im Gefängnis. Niemand hat gefragt, ob ich Hunger hatte in dieser Zeit. Und niemand wollte wissen, wie das für mich war, wenn ich vor einem Polizisten gesessen habe, der mich gefragt hat, ob ich Hunger habe. Und ich habe dann ganz kleinlaut gesagt, ja, ich habe Hunger. Und der packt ein Brot aus und füttert damit seinen Hund. Das sind Dinge, dann fangen Schülerinnen und Schüler an nachzudenken, sagen, oh ja, wie viele Menschen kenne ich, mit wie vielen habe ich schon gesprochen? Was haben die mir über ihre Zeit in ihrem Heimatland erzählt? Weiß ich da etwas drüber? Und dann kommen wir miteinander ins Gespräch. Und ich versuche dann auch immer deutlich zu machen, man redet im Augenblick so von einer Flüchtlingsschwemme, von einer unüberschaubaren Masse von Menschen, die abgeschoben werden müssten, sollten, und von Abschiebegewahrsam redet man. Ja, klar gibt es auch Menschen darunter, die irgendwelche Verbrechen begangen haben. Aber bitte schön, wir haben in Deutschland ein Strafgesetzbuch und wenn jemand eine Strafe begangen hat, dann kann man ihn verurteilen. Aber was wir machen müssen, was wir leisten müssen, ist einmal natürlich, und das ist etwas, was in der augenblicklichen Diskussion immer viel zu kurz kommt, die Ursachen von Flucht bekämpfen, also etwas gegen den Klimawandel tun, etwas dafür tun, dass Menschen in ihren Heimatländern bleiben können, damit sie dort vernünftig arbeiten und leben können. Aber wenn sie denn schon flüchten vor Krieg und Gewalt, dann müssen wir, dass sie hier wirklich auch vernünftig aufgenommen werden, dass man sie wie Menschen behandelt, nicht wie irgendeinen Ballast, den man jetzt irgendwie unterbringen muss.
Und, liebe Exis, am Ende möchten wir uns auch nochmal mit einem Leo-Tipp bei euch melden. Der Leo-Tipp ist in dieser Folge, geht bitte wählen, damit genau sowas, was wir euch heute erzählt haben, nie wieder passiert. Wir alle müssen dafür sorgen, dass es nie wieder passiert, und zwar am Sonntag. Am Sonntag, den 23. Februar, ist Bundestagswahl. Und auch wenn wir hier kein Politik-Podcast sind und uns ja mit True Crime beschäftigen, beschäftigen wir uns automatisch immer wieder mit unserer Geschichte, mit Verbrechen, die nie wieder passieren dürfen. Und es macht uns persönlich sehr traurig zu sehen, wie nur etwa 80 Jahre nach Ende der NS-Herrschaft eine Partei wie die AfD jetzt gerade so einen Zulauf bekommt, gerade auch bei jungen Menschen.
Es ist eine Partei, die wiederholt durch Nazi-Symbole, rechte Rhetorik und Verbindung zu Neonazis auffällt. AfD-Mitglieder wie Björn Höcke nutzen verbotene NS-Parolen und Wahlkampfmaterialien enthalten teilweise NS-Symbolik. Solche Verharmlosungen und Anspielungen auf das Dritte Reich sind in einer Demokratie besorgniserregend. Und uns machen ehrlich gesagt in dem Zusammenhang auch Parteien Sorge, die mit der AfD zusammenarbeiten.
Und deswegen empfehlen wir euch sehr Folge 197 von uns. In der Folge gehen wir auch nochmal auf das Treffen von AfD-Mitgliedern, von Neonazis und führenden Rechtsextremen ein, die vor kurzem in einem Hotel bei Potsdam die Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund geplant haben. Und wir sprechen mit einem Ex-Neonazi, der uns erzählt, wie es war für ihn, auszusteigen aus der Szene. Außerdem auch noch ein ganz großer Leo-Tipp, die Folge Ein stiller Held. Das ist Folge 13 vom True Love Podcast, wo wir die unglaubliche und motivierende, berührende Geschichte von einem Mann erzählen, der hunderte Kinder vor den Nazis gerettet hat.
Am Ende wollen wir euch einfach nochmal sagen, bitte lasst nicht den Hass gewinnen. Wir möchten nicht, dass Evas Geschichte sich wiederholt. Und deswegen werden Leo und ich für Zusammenhalt, für Liebe und für Hoffnung stimmen.
Und jetzt würden wir das Wort gerne der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer übergeben. Ihre Mutter und ihr Bruder wurden im Konzentrationslager Auschwitz ermordet und wir finden, diese Folge sollte mit ihr zu Ende gehen.
Was war, war, können wir nicht mehr ändern, aber es darf nie wieder geschehen, seid Menschen. Es gibt kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Wir sind alle gleiche Menschen.